Herzlich willkommen zu Aktien-News. Hier reden wir jeden Montag über die aktuellen Finanzthemen, die die Welt bewegen. Gleich geht's los nach unserem Disclaimer.
Die im Podcast besprochenen Finanzprodukte stellen keine spezifische Kauf- oder Anlageempfehlung dar. Die Moderatorin und Verlag haften nicht für etwaige Verluste, die aufgrund der Gedanken und der Ideen entstehen. Die Inhalte dienen nur zu allgemeinen Informationen und ersetzen keine Anlageberatung.
Heute ist Montag, der 27. Februar und wir starten in die letzten Tage des Februarmonats. Und am Anfang will ich jetzt auch immer mal ein bisschen auf den Gesamtmarkt eingehen, wie momentan der Fear und Greed Index zum Beispiel steht. Das ist ein anerkannter Index, der mehrere Faktoren einnimmt, wie momentan die Marktstimmung ist, welche Emotionen gerade den Markt auch bewegen. Und das ist ganz essentiell, weil eben nicht alles rational ist. Auch die Bewertungsmetriken sind ja sehr subjektiv, beziehungsweise werden sie vom Markt festgesetzt, warum jetzt eine Aktie zum Beispiel mit einem KGV von 10 oder von 30 günstig erscheint, kommt ganz auf die Marktbedingungen drauf an und eben auch die Emotionen, die den Markt bewegen. Den werde ich am Anfang immer mit nennen, dass wir da eine kleine Einschätzung dazu haben. Ich nehme den von CNN Business. Das ist eigentlich der anerkannteste. Es gibt nur von Bloomberg, glaube ich, einen, der aber auch die gleichen Metriken hat. Was nimmt er denn mit rein? Er nimmt einmal das Market Momentum mit rein, also wie momentan sich der S&P 500 bewegt im Vergleich zu seinem 125-Tage-Durchschnitt. Da sehen wir momentan, dass es neutral steht. Dann nimmt er auch allgemein, wie sind momentan die 52-Wochen-Hochs, die wichtig sind im Vergleich zu den 52-Wochen-Tiefs von Aktien an der, das ist hier an der New Yorker Börse, wird das reingenommen. Also der Fear and Greed Index ist besonders aussagekräftig für die US-Märkte, also besonders für den S&P 500, ganz logischerweise, aber auch für Nasdaq und für Dow Jones kann man ihn mit ansetzen für europäische Märkte. Hat natürlich auch Implikationen, weil die US-Märkte, die europäischen Märkte bewegen, wie wir es auch am vergangenen Freitag gesehen haben. Da gehen wir gleich weiter drauf ein. Dann guckt man auch, okay, wie ist momentan so die Stock-Price-Spread, also wie sind momentan so die Unterschiede, wie viel Luft gibt es denn überhaupt noch in den Aktien, teilweise bis zu einem Allzeithoch als Beispiel. Das wird geguckt, da sind wir auch in den gierigen Bereich und Gier ist immer ein Zeichen, dass man teilweise dann doch zu viel zahlen könnte, wenn man jedenfalls kurz- bis mittelfristig investiert. Langfristige Investoren müssen sich über sowas wie den Fear and Greed Index ja keine Gedanken machen. Das ist klar, das ist nur, wenn man wirklich hier eingreifen will in den Markt. Dann wird auch geguckt, wie sind die Put- und Call-Optionen. Also eine Put-Option setzt man ja prinzipiell auf sinkende Kurse, damit man die Aktien für einen bestimmten Preis günstiger einkaufen kann. Bei Call-Optionen ist es genau das Gegenteil, setzt man es auf steigende Kurse, weil die Option über den jetzigen Kurs ist und sagt, okay, in ein paar Monaten wird die Aktie bei 15 Euro sein, momentan ist sie bei 10 und dafür kriegt man einen gewissen Leverage, also einen Hebel. Und das heißt ganz einfach, wenn viele Put-Optionen haben, dann setzen sie auf sinkende Märkte und hoffen, dass die Aktien sinken. Bei Call-Optionen genau das Gegenteil. Kann man also sagen, okay, wenn wir viele Call-Optionen im Vergleich zu den Put-Optionen haben, dann heißt das, die meisten Investoren sind auch eher bullish, also setzen auch auf steigende Kurse. Und das ist momentan auch der Fall als Beispiel. Und ein Index, jedenfalls für den S&P 500, ist ganz relevant. Meiner Meinung nach ist der Volatilität-Index, das ist der VIX-Index, der wird hier auch geguckt. Er wird immer mit dem 50-Tage-Durchschnitt geguckt, wie es momentan dort aussieht. Der VIX ist ja bei etwa 22. Das ist immer noch relativ niedrig. Wenn der VIX über 30 ist, dann wird es meistens interessant und damit auch viel volatiler für die Märkte. Und auch dann wird noch geguckt, wie sieht es momentan mit risikofreien Investitionen aus. Auch immer ein Zeichen, wenn viele Leute zum Beispiel eher in Staatsanleihen gehen, an sich wie Cash-Derivate angesehen werden. Staatsanleihen sind prinzipiell die sicherste Anlage, logischerweise. Das einzige Risiko ist der Emittent und der Emittent ist der Staat. Und wenn diese Staatsanleihe in der eigenen Währung des Staates ja ausgegeben wird, was sie ja in der Regel gemacht wird, dann kann der Staat ja prinzipiell nie pleite gehen. Also die USA oder Deutschland jetzt nicht, aber Europa, dann die EZB, wir könnten so viele Euros drucken, wie man so gesagt wird, also so viele Euros mehr implizieren, dass wir jederzeit die Schulden in unserer eigenen Währung eigentlich bedienen können. Das sehen wir auch in Japan zum Beispiel, weshalb trotz der großen Stimulation auch Japan noch relativ gut seine Schuldenlast bedienen kann, wobei sie eben so hoch verschuldet sind, weil alle wissen, okay, die meisten Schulden sind im Yen und der Yen ist eben die Währung von Japan, die jederzeit stark beeinflusst werden kann von der Notenbank. Das gleiche auch mit Junk Bonds. Junk Bonds sind ja Risikoanleihen, meistens von Unternehmen. Da hat man zum Beispiel, oder auch von Staaten, kann auch Junk Bonds sein. Es geht also um die Bonität. Manche Staaten, besonders in Afrika und Südamerika, haben eine schlechte Bonität. Dafür müssen sie also auch höhere Zinsen, höhere Rendite, einen höheren Coupon, wenn es um Staatsanleihen geht, anbieten, damit Investoren auch diesen Ländern Geld geben, weil das Ausfallrisiko sehr hoch ist. Das ist natürlich immer interessant. Setzen Leute hier eher auf Junk Bonds, sagt man, okay, die werden irgendwie alle gerettet, ist nicht so schlimm, wenn momentan dort auch die Wirtschaft nicht gut läuft, auch wenn die Wahrscheinlichkeit hoch ist, zum Beispiel für Ausfallrisiken. Oder sagt man, nein, wir investieren nur in Anleihen, egal ob Unternehmen oder Staat, die eine hohe Bonität haben und dafür aber weniger Rendite zum Beispiel abwerfen, weil das Risiko eben geringer ist. Momentan ist es so, dass die Leute doch mehr auf Investment Grade, also auf starke und gut geratete Anleihen setzen und eben noch nicht sich zutrauen, zum Beispiel in den Emerging Markets Anleihen zu kaufen, die teilweise ja 9-10% abwerfen, aber eben ein relativ hohes Risiko für Ausfall oder Verwerfungen hat. So viel dazu, also das sind die Indikatoren, die diesen Index zusammensetzen und momentan steht er auf Greed. Er ist ein bisschen zurückgegangen, aber er ist immer noch im gierigen Bereich, was zeigt, dass der Markt momentan immer noch sehr bullish ist. Trotz des vergangenen Freitags, wo wir gesehen haben, okay, die US-Inflation ist sehr hoch, auch die Zinssorgen kapern wieder die Wall Street, das ist einfach das Thema, was das Jahr weiterhin begleiten wird, deswegen müssen wir es auch immer wieder erwähnen. Die Wall Street zeigte sich am Freitag eben von sehr turbulenten Seiten. Erstmal gab es ja US-Inflationsdaten und die verschärften dann die Sorgen vor einer strafferen Geldpolitik, also immer das gleiche Spiel, wobei Inflationsdaten wirklich schärfer waren als gedacht. Sowohl DAX als auch Dow Jones schließen die Woche eben mit Verlusten ab, das haben wir gesehen, konnten zum Schluss ein bisschen eingedämmt werden. S&P 500 verlierte nur 1,05%. Zum Beispiel, teilweise war aber auch über 2% im Minus, genau wie der Nasdaq 100 eben auch. Beim S&P sind wir unter 4000 Punkte, das ist teilweise aber nur sehr knapp. Immer so eine psychologische Grenze, diese 4000, die hatten wir auch schon, wo der Ukraine-Krieg angefangen hat. Schärferer Zinsschritt wird eben befürchtet, das ist das Hauptthema, denn die US-Inflationsdaten waren eben ein klares Signal für viele Investoren zum Verkaufen oder jedenfalls ein bisschen mehr sichere Anleihen zum Beispiel zu gehen, sichere Hafen oder auch in Cash wieder zurückzuziehen. Das ganz klar muss man sagen, denn der PCE-Index, also PCI auf Englisch, dann der Index ist ganz wichtig, weil die Fed hat gesagt, das ist das Inflationsmaß. Also der ist ganz entscheidend. Andere Sachen wie Arbeitslosenquote werden auch mit berücksichtigt, aber sind nicht so wichtig. Und der stieg wieder. Viele haben gedacht, wir werden jetzt ganz schnell wieder auf 2, sogar unter 2% womöglich Inflation in Amerika sinken dieses Jahr. Das kann immer noch sein. Aber momentan ist es so, jedenfalls im Januar stieg er um 5,4%. Immer auf Jahressicht gesehen, also von Januar zu Januar. Das war nicht nur deutlicher als im Vormonat, sondern lag auch über den Markterwartungen eben. Und auch die Kernindex ohne Energie und Lebensmittel stieg ebenfalls stärker als im Vormonat um 4,7%. Kann man also auch nicht mehr sagen, dass jetzt nur an den Energiekosten, gestiegenen Energie- und Lebensmittelkosten liegt, die ja auch mit Einfluss haben durch den Ukraine-Krieg. Die Investoren fürchten eben jetzt, dass die Fed angesichts dieser stark anhaltenden hohen Inflation und auch der momentanen Marktbedingungen, viele Leute waren wieder sehr euphorisch und die Fed möchte das nicht, dass, sage ich mal, die Kurse auch so stark steigen und der große Nachfrage wieder entsteht. Das ist ganz wichtig, also die Märkte kämpfen momentan gegen die Fed, die möchte eigentlich jetzt keine starke Euphorie an den Märkten haben. Und an den finanziellen Konditionen, wie es auch genannt wird, die müssen eher strikter sein, werden aber lockerer in den letzten Monaten, haben wir gesehen. Das wird wahrscheinlich sich auch wieder umkehren. Momentan sieht es so aus, dass eine Anhebung der Leitzinsen um 0,5 Prozentpunkte, also 50 Basispunkte im März, jetzt wahrscheinlicher ist. Nach das Fed-Toolwatch, die es immer anzeigen, wie wahrscheinlich ist, welcher Zinsschritt. Anfang Februar hatten wir eben 0,25 Prozentpunkte nur. Das ist nochmal ein großer Unterschied. Also wir kommen langsam an richtig hohe Zinsen. Aber wenn die lange so bleiben, das wird an sich, wenn man zum Beispiel guckt, kann man gut empfehlen. Von Ray Dalio gibt es ein Buch, das hat er, glaube ich, 2018, 2017 geschrieben in diesem Zeitraum. Das heißt The Big Debt Cycle or Crisis, die Sachen. Und der zeichnet er auf, seit über 200 Jahren geht er verschiedene Länder ein, wie es immer passiert. Länder geben zu viel Geld aus, die Schulden sind zu hoch, die Schulden kosten erstmal niedrig, die Zinsen sind niedrig, es gibt Verwerfungen an den Markt, wie wir es auch gesehen haben, gibt es teilweise Perversionen an dem Markt, wie wir es 2021 gesehen haben, dass bestimmte Assets so stark an Wert steigen, ohne fundamentalen Grund. Weil das Geld eben nichts kostet, die Zinsen so niedrig sind. Wenn die Zinsen an denen wieder steigen und sind so schnell gestiegen wie noch nie, dann wird das für die Staaten, auch wenn sie es jetzt noch nicht merken, wobei sie trotzdem immer noch so viel ausgeben, sogar noch mehr als davor, immer weiter das Geld nicht zurückhalten wollen, wird es immer teurer für die Staaten, irgendwann diese Zinsen zu bedienen. Das werden wir auch in Amerika sehen. Und das führt dann irgendwann auch in die Rezession eigentlich immer. Das ist also Textbook, die Rezession kann sich ein wenig verschieben, aber dass sie kommen wird, ist doch jedenfalls nach den momentanen Daten immer noch sehr wahrscheinlich. Auch wenn man es sich eben historisch anguckt, weil man sagen muss, die Vergangenheit kann natürlich nie die Zukunft wirklich vorhersagen, das geht natürlich nicht. Aber es ist schon interessant, dass es immer so passiert ist, dass die Zinsen so stark gestiegen sind, man automatisch eigentlich in eine Rezession gehen wird und besonders dann eben in Amerika, aber auch in Europa, weil halt die Zinsen so stark, so schnell gestiegen sind. Werden wir sehen, ob das auch wieder so eintritt, kann man sich aber gerne mal angucken. Gibt es, glaube ich, sogar als kostenfreies PDF das ganze Buch. Und das ist doch ganz lesenswert. Also Inflation bleibt und ist der härteste Gegner am Aktienmarkt und wird auch weiter hier die Werte mit stark beeinflussen. Beim DAX genau das Gleiche, deswegen ist auch der Fear and Greed Index eben sinnvoll, weil die US-Märkte so stark weltweit die Märkte einfach bewegen. Über ein Viertel des DAXes liegt ja auch in US-amerikanischen Investorenhand, deswegen ist das schon sehr relevant. Auch der Ölpreis hält sich immer noch bei $80, hat sich ja nicht viel bewegt. Das sind eben so die kleinen Neuigkeiten. Was geht es sonst noch? Was gab es uns von Unternehmen? 4 Nachrichten. Ericsson zum Beispiel streicht weltweit 8500 Stellen. Das ist schon sehr viel, muss man sagen. Die Kosten sollen um 814 Millionen Euro gesenkt werden. Das ist nur ein Beispiel, wo man sieht, okay, die Stellenverluste bei Tech wird ja immer diskutiert. Wurde ja viel berichtet, dass teilweise Unternehmen viele Arbeitsstellen streichen, aber immer noch sehr viel einstellen. Also Alphabet zum Beispiel hat ja mehr Leute eingestellt, als sie gekündigt haben. Also die haben immer noch ein Surplus, die haben immer noch viel mehr neue Stellen, als sie entlassen haben. Das bringt also kostenseitig gar nichts. Alphabet hat da Riesenprobleme. Die haben zum Jahr 50.000 mehr Arbeitnehmer eingestellt. Und das muss man sich mal vorstellen dafür, was Alphabet für Produkte rausgebracht hat oder wie viele Leute sie eigentlich brauchen, um ihre Main Revenue Source, sage ich mal, und das ist Search. Das ist also der Google-Nutzung hat Alphabet wirklich selten. Die Google Pixel Watch und die Pixel-Produkte sind jetzt auch nicht so intensiv gewesen oder so erfolgreich gewesen, muss man sich wirklich fragen. Als ein Beispiel gibt es auch mal viele andere, wo man sagen muss, okay, im Tech-Bereich werden Leute entlassen, aber besonders auch auf der Management-Ebene, wie es wir auf Meta sehen. Da werden also die Strukturen effizienter gestaltet. Das ist prinzipiell auch immer, wird sich wahrscheinlich auch bald auszahlen. Aber die wirklich vielen Arbeitskräfte, die auch sind in der Industrie natürlich beschäftigt, die auch gut bezahlt sind. Und da sehen wir jetzt doch immer mehr Stellen, die gestrichen werden. Zum Beispiel kommt bei BASF, großes Thema, der größte Chemiewert der Welt immer noch. Das ist einer der Champion gewesen in Deutschland, und ist eigentlich noch einer. War aber am vergangenen Freitag der größte Verlierer im DAX. Der Chemieriese will mit harten Einschnitten auf hohe Energiepreise und maue Geschäftsaussichten auch antworten. Dem Sparkurs fallen weltweit mindestens 2600 Stellen zum Opfer, knapp 2/3 davon in Deutschland. Da sieht man ganz klar, wo auch der Fokus liegt von diesem Stellenabbau. Und nicht nur von Stellenabbau, sondern sogar dann langfristigen Betriebsabbau, Betriebsschließungen. Das ist doch schon wichtig zu sehen. Mehrere energieintensiven Anlagen in Ludwigshafen sollen geschlossen werden, darunter eine der beiden Ammoniak-Anlagen. Also Ammoniak ist ganz wichtig. Ohne die Entwicklung von Ammoniak, die ja sogar eine deutsche Erfindung war, teilweise mit jedenfalls Entdeckung, ist es ein ganz wichtiges Thema für Düngemittelanlagen, und ohne die Sache von Phosphor und Ammoniak, ohne die Entdeckung von Düngemitteln, und das ist auch gar nicht so lange her, es ist ja auch erst etwa 100 Jahre, wo das in dieser Form entdeckt wurde, auch als Düngemittel, dann würde man wahrscheinlich diese Weltbevölkerung gar nicht ernähren können, also ganz wichtig, auch langfristig gesehen als Düngemittel. Und das ist dann auch wieder strategisch ein großer Verlust für Deutschland und Europa, wenn dies dann nach USA geht oder sogar ganz eingestellt wird und andere Player das übernehmen. Audi zum Beispiel, ein Beispiel noch dazu, plant Elektroautofabrik in den USA, wie ganz viele VW, BMW, zumindest in Mexiko oder eben direkt in der USA. Die USA hat ja ein starkes Bruttoinlands Produktwachstum sind natürlich auch den großen Waffenproduktionen, die sehr stark in das BIP eben mit eingehen, sollte man auch mit berücksichtigen. Deswegen hat Russland eben auch nicht so einen großen Einbruch davon, wie andere Länder auch, weil das Panzer ist ja ein produziertes Gut und zählt auch zum Beispiel mit rein. Und die USA hat die größte militärisch-industrielle Komplex der Welt, der natürlich extrem viel mit dazu beiträgt und der jetzt einen sehr großen Aufschwung hat. Aber auch allgemein, wie gesagt, viele europäische Werte merken, okay, Amerika wird, wenn man so will, immer nationalistischer und sagen, okay, Made in America, sagt Joe Biden, redet genauso wie Donald Trump und sagt, okay, ihr müsst in Amerika bauen, um zum Beispiel von uns Subventionen zu bekommen, um Förderung zu bekommen, und niemand kann mehr Subventionen geben als Amerika. Jedenfalls in vielen Bereichen ist das sehr stark vertreten. Sehen Sie auch bei den Inflation Reduction Act, wie er so schön genannt wird. An sich ist es ja auch eine Förderung von erneuerbaren Energien, von Solaranlagen. Da ist die USA eben Spitzenreiter, war Deutschland auch mal, aber wir konnten die Subvention oder wollten die Subvention nicht mehr halten, aber das ist halt schwierig, wenn der Konkurrent, die USA, so stark oder China als auch als gutes Beispiel, so stark subventioniert, dass dann eben die deutschen Firmen dann keine Chance mehr haben. Das ist eben schwierig. An sich will man ja bei einer freien Marktwirtschaft, dass eben der Staat nicht eingreift oder sehr, sehr wenig, wenn überhaupt, und eben Subvention eine marktverzerrende Bedingung haben, wenn sie sich nicht der Beste durchsetzt, sondern der Beste, also das bestkapitalisierte Modell. Und das ist halt schwierig, wenn das Finanzzentrum in der USA ist, haben sie einen strategischen Vorteil. Ja, das ist natürlich immer ein wichtiges Thema. Dann gab es noch ein paar Randnotizen, 1&1 zum Beispiel mit Vodafone, gab es ein paar negative Nachrichten, die waren stark im Minus. Wenn man hier ein paar Sachen guckt, Insolvenz von Cineworld, das hat sich auch erledigt, das Thema. Dreamliner wieder gestoppt, also Boeing läuft immer vieles schief, muss man sagen. Die US-Aufsichtsbehörde FAA ordnet eben nach Problemen am Rumpf auch eine Untersuchung an. Boeing kommt einfach nicht aus dem Problem raus, eine sehr unattraktive Aktie, muss man sagen, und trotzdem hält sie sich noch überraschend gut, jetzt mal so als in Randnotizen. Kommen wir zu einem interessanteren Thema, bevor wir zu den Wirtschafts- und den letzten Bilanzzahlen kommen, und zwar die EZB-Bilanzsumme, ganz wichtiges Thema. Also unsere Zentralbank, wenn man so sagen möchte, vom Eurosystem. Und diese hat auch immer Gewinne ausgeschüttet. Das war auch mal wichtig für die Staaten, also für Deutschland zum Beispiel. Aber dieses Jahr gibt es keinen Gewinn und damit auch keine Ausschüttung. Und wieder ein Thema, warum auch die neue Finanzplanung schwieriger wird, wobei wir Rekordsteuereinnahmen haben. Die können das wahrscheinlich nur teilweise kompensieren. Die EZB schüttet normalerweise ihre Jahresüberschüsse an eben alle 20 nationalen Mitgliedsbanken aus. Die 20, wie gesagt, kam ja erst mit Kroatien dieses Jahr der 20. Mitglied dazu. 2022 gab es jedoch auch Schwierigkeiten, wodurch die Bank nur eine schwarze Null verzeichnete und womöglich kann sie sogar auch mal ins Minus gehen. Im vergangenen Jahr hatte eben die EZB aufgrund von hohen Zinsausgaben und Wertpapierabschreibungen Verluste gemacht. Wir haben ja gesehen, Anleihen sind stark gefallen im Preis und das muss man natürlich auch in der Bilanz dann darstellen. Das hat zur Folge, dass die nationalen Notenbanken diesmal eben keine Ausschüttungen erhalten. Das ist für viele schwierig eben, weil der Budgetplan schon sehr belastet ist. Nachdem 1,63 Milliarden Euro an Rückstellungen für finanzielle Risiken zur Deckung der Verluste verwendet wurden, blieb 2022 unter dem Strich nur eine schwarze Null. Bereits 2021 war der Jahresüberschuss der Euronotenbank deutlich auf 192 Millionen Euro zusammengeschmolzen und das durch 20 Teilen ist heutzutage für Staaten im Peanuts, also nicht relevant gewesen. Aber die Zinsen steigen, die Anleihen werden sich wahrscheinlich auf ein gewisses Niveau einpendeln, dann könnte man auch womöglich in ein paar Jahren sogar wieder eine stärkere Ausschüttung sehen. Die EZB gibt jedenfalls ihre Jahresüberschüsse stets vollständig an die nationalen Notenbanken der Euro-Staaten weiter. Wie gesagt, Kroatien ist jetzt mit dabei. Im Vorfeld hat die EZB sowie einige nationalen Notenbanken bereits vor möglichen Bilanzverlusten auch gewarnt. Das sehen wir auch in den Niederlanden. War interessant, ob man jetzt ihre Goldbestände oder der niederländischen Notenbank eben überlegt, ob man die neu evaluiert. Das ist nämlich ganz kurios. Also alle Notenbanken der Welt haben Gold, weil Gold traditionell ein sicherer Hafen ist, weil Gold traditionell seit 5000 Jahren als eine Art Geld angesehen wird oder Geld immer war oder auch Geld akzeptiert wird. Es ist immer eine gute Grundsicherung und damit sich auch zum Beispiel zu leveragen, also hier eine Art Hebel auch als Notenbank zu haben und auch mehr Vertrauen zu schaffen, ist Gold ein ganz wichtiger Bestandteil für alle Notenbanken. Und die Frage ist, für was man Gold eben in seine Bilanz einbucht. Und ist es so, die Fed zum Beispiel hat das ganze Thema Goldstandard, das können wir uns eigentlich auch mal für eine Folge genauer angucken, hat den Goldstandard ja aufgegeben, Bretton Woods System 1900, 71 müsste es gewesen sein. Und in diesem Bereich war es so, okay, die Notenbank kauft Gold, die Notenbank schreibt Gold auch in ihre Bilanzen rein. Und früher war es so, man konnte für etwa 32 Dollar, müsste es gewesen sein, ca. 34 Dollar, konnte man eine Unze Gold eintauschen. Das war mal das Tauschsystem, bevor der Goldstandard aufgegeben wurde. Also Goldstandard hieß ja, okay, die Währung ist gedeckt mit Gold und man hat einen Anspruch darauf, seine Dollar oder seine Euro oder damals halt die Deutsche Mark und so weiter und so fort in Gold einzutauschen jederzeit. Und das war eben einem bestimmten Referenzkurs gebunden. Also Gold war nicht frei handelbar, wenn man so sagen will. Und das war eben etwa bei 30 Dollar. Und der steht auch noch so in der Bilanz. Also die ganzen Tonnen Gold, die die Fed zum Beispiel hat, stehen eben für die ca. 30 Dollar je Unze in der Bilanz. Was ist denn, wenn man sagt, okay, man wertet es jetzt zum aktuellen Wert auf? Und der aktuelle Wert von Gold ist ja etwa bei 1800 Dollar, natürlich eine immens höhere Summe. Das war, weil der Handel dann eben freigegeben wurde seit 1970. Also hat in den letzten Jahrzehnten, letzten 50, 60 Jahre eben diesen großen Kursanstieg gemacht. Und das wäre interessant, kann man die Bilanzen also auch verschieben. Das hat auch Implikationen für den Goldpreis, wenn das passieren würde, eher positive. Aber das ist momentan nur eine Idee, wie man bestimmte Bilanzen aufstellt. Das ist, muss man wahrscheinlich tiefer reingehen, dass wir es mal genauer angucken. Jedenfalls im vergangenen Jahr verzeichnete eben die Schweizerische Nationalbank aufgrund von fallenden Aktien- und Anleihenkurse sowie der Aufwertung des Franken den größten Verlust in ihrer 115-jährigen Geschichte. Wenn wir mal hier also da mal gucken, in die Schweiz, die ja eben keinen Euro haben, die haben natürlich auch einen Fehlbetrag von 132 Milliarden Franken, also reden wir nicht über Millionen, also extrem viel, weil sie auch immer sehr hoch geleveraged waren, weil die, besonders der Franken muss immer abgewertet werden. Also immer das Ziel und das ist sehr schwierig. Also viele halten die Schweiz als auch sehr sicheren Hafen für Krisen, für alle möglichen Dinge. Und das Problem ist, der Franken muss groß abgewertet werden, weil er sonst so stark steigen würde. Die Aufwertung, man kann das nur einen gewissen Grad machen. Auch die Zinsen in der Schweiz von der Notenbank sind sehr gering, um eben diese Währung so unattraktiv wie möglich zu halten, weil es für ein, weil die Schweiz so beliebt wäre. Würden sie große Probleme haben, wenn der Franken so stark aufwertet gegenüber dem Euro. Also sie machen da schon viel und Zinsen machen ja die Währungen eher attraktiver und das will die Schweiz zum Beispiel nicht. Also es ist hochkomplex, ein ganz interessantes Thema, vielleicht mal für ein VWL-Studium interessanter. Können wir uns mal genauer drauf angucken. Kommen wir drauf an, es gibt noch ein paar Unternehmenszahlen die Woche. Die großen haben wir schon alle berichtet, aber Nebenwerte werden ganz interessant sein. Zum Beispiel am Montag haben wir jetzt Vorbörseneröffnung. Fobo ist mit dabei, Berkshire Hathaway wird präsentiert, das ist eine großen Unternehmen mit dabei, ein paar Nebenwerte, Blackstone, die Kreditabteilung von denen, das Lending Secure Team wird Zahlen berichten, das sind also wirklich eher nur so Nebenwerte, zum Beispiel, aber Berkshire Hathaway ist natürlich immer interessant und nach Börsenschluss am Montag haben wir Oxy, eine der großen Werte, die neuen Werte, das sage ich mal seit einem Jahr, jetzt Berkshire Hathaway aufbaut, ein großer Öl- und Gasproduzent in Amerika, der sehr stark gelaufen ist, hat weit über 100% gemacht in den letzten Monaten und Oxy wird also auch Zahlen berichten, werden wir sehen, wie das momentan dort aussieht in der gesamten Branche. Zoom berichtet Zahlen, Workday, also viel Cloud- und SaaS-Unternehmen sind hier mit dabei. Das sind eigentlich die zwei interessantesten. Am Dienstag haben wir Norwegian Cruise Line, Target ist mit dabei, Clover, die man mitkennt, Daco, New Energy ist teilweise bei Kleinanlegern beliebt. Dann nach Börsenschluss haben wir Rivian, ja, die gibt es auch noch, der Elektrobauer, wo Amazon mit investiert ist, der auch viele Verluste erlitten hat. Werden wir sehen, was da für Zahlen kommen. Amazon ist mit dabei, Marathon Digital ist mit dabei, First Solar ist interessant, Novavax, Monster Energy, immer sehr stark gelaufen, muss man sagen. Eine der besten Aktien aller Zeiten ist wirklich die Monster Energy Aktie. Man kann gar nicht glauben. Ich glaube, prozentual gesehen vielleicht sogar besser gelaufen teilweise als Apple. Mittwoch vor Börseneröffnung haben wir NIO mit dabei, der chinesische Elektroautobauer, Wendy's, Lowe's, Dollar Tree, Kohl's ist mit dabei, was man kennt, also auch viele Einzelhandel. Nach Börsenschluss Salesforce, das kann interessant werden. Also Salesforce, wichtiger Player im SaaS-Bereich. Letzte Zahlen waren immer eher schlecht. Jetzt haben wir ja aktivistische Investoren, womöglich bewegt sich jetzt etwas. Snowflake, auch ein wichtiger Indikator, wenn es um Bewertungen geht von SaaS- und Cloud-Unternehmen. Plug Power, ein beliebter Einzelwert, wo die Zahlen meistens immer katastrophal sind. Werden wir sehen, wie es diesmal ausfallen wird. Splunk ist mit dabei, Okta, also wirklich viele Software-as-a-Service-Companies, die als auch die Indizes mit bewegen werden, die man so kennt. Celsius berichtet Zahlen. Ginkgo Bioworks mit dabei. Also wird Mittwoch doch eher interessanter. Dann Donnerstag vor Börseneröffnung im Best Buy, Mackies, Kroger, also auch Einzelhandel mit dabei. Nach Börsenschluss Costco, C3 AI, Scaler, Broadcom einer der größten Chip-Hersteller und Halbleiterhersteller der Welt. Interessant, Hewlett Packard mit dabei und Dell, Victoria's Secret auch und ChargePoint. Also das ist schon ein paar interessante Unternehmen. Dell wird auch wahrscheinlich von der Nachfrage, sinkende Nachfrage in dem Computersegment, vielleicht genauso wie Broadcom, negativ beeinflusst werden. Aber Broadcom ist ja nicht nur bei Laptops und Handys mit dabei, sondern eben auch bei Militärtechnik wichtiger Treiber. Wenn wir sehen, ob sie davon vielleicht sogar profitieren können. Scaler, einer der großen Sicherheits- und Cloud-Dienstleister, wird interessant werden. Und am Freitag gibt es eigentlich nur Nebenwerte. Also ganz interessant, was wird mich persönlich interessieren. Salesforce auf jeden Fall, First Solar kann ganz interessant werden. Rivian, nur wegen auch der Amazon-Connection dabei ist. Dann so ein bisschen, wie sich die großen Cloud-Indizes bewegen. Zum Beispiel der Wisdom Tree Cloud Index ist ganz gut aufgestellt mit auch seinen Indikationen, dass man sagt, okay, wir brauchen ein bestimmtes Mindestwachstum und so weiter, und da sind eben Sachen wie Snowflake, wie Scalar, wie Salesforce, wie Okta, wie Workday, Zoom und so weiter enthalten teilweise. Das ist ganz interessant, wenn man diesen Bereich mitspielen will, der eher kleinere Nebenwerte hat, die aber stark wachsen, aber auch eben von der Bewertung jetzt stark zurückgekommen sind, womöglich sich auch irgendwann wieder erholen könnten. Das werden wir in der Zukunft sehen. Wirtschaftsdaten. Am diesen Montag haben wir ja nur ein paar Häuserverkaufszahlen aus Amerika, dann wie momentan die Durable Goods aussehen, also so langlebige Wirtschaftsgüter. Das ist auch eher interessant. Wird auch gerechnet, dass diese eher wieder gestiegen sind im Preis. Das wäre also auch wieder ein kleines negatives Zeichen. Auf jeden Fall am Dienstag haben wir den wichtigen Consumer Confidence Index in Amerika für den Februar. Das heißt, wie klicken die Konsumenten, die eben ganz wichtig sind für die amerikanische Wirtschaft, über 70% der Wirtschaftsleistung wird durch Konsum erwirtschaftet, durch Binnenmarktkonsum, also innerhalb von den USA auch, die sind also relativ unabhängig. Wie blicken diese eben auf die Zukunft, auf ihre zukünftigen Ausgaben zum Beispiel, auf ihre zukünftige Finanzlage? Das zählt alles mit in diesen Index mit rein. Der wird erst veröffentlicht, wird gesagt, dass er wieder weiter gestiegen ist. Das wäre sehr gut. Wir waren mal bei diesem Consumer Confidence Index bei 50, muss man sich mal überlegen. Und jetzt sind wir bei 108. Also die Leute sind wieder um einiges optimistischer, noch ein wenig weg von den Allzeithoch, aber man hat sich da viel erholt. Dann bekommen wir Wirtschaftsdaten aus China. Das ist interessant, ob jetzt auch die Öffnungen in den letzten Monaten sich hier weiter positiv auswirken werden. Am Mittwoch haben wir die Industriedaten aus Deutschland, die werden etwa gleich erwartet. Dann auch die Arbeitslosenzahlen, das bewegt sich immer relativ wenig, sogar eher sinkend immer noch, weil wir einfach so große Arbeitskraftmangel haben. Und auch die deutsche Inflation wird am Mittwoch bekannt gegeben. Und es wird gerechnet, dass die Inflation nicht weiter gesunken ist und nicht gestiegen ist. Sie soll weiter stagnieren bei 8,7%, was natürlich massiv ist, was immer noch sehr, sehr hoch ist. Das darf man nicht vergessen. Am Donnerstag haben Inflationsdaten aus der Eurozone dann. Die wird ein wenig niedriger erwartet, von 8,6 auf 8,2. Werden wir sehen, ob es wirklich so stark fällt. Auf jeden Fall ist die Eurozone noch nicht so stark betroffen insgesamt wie Deutschland. Und auch dann werden wir, was wichtig wird am Donnerstag, wenn wir von der EZB, also von Christine Lagarde, von der Chefin, auch die weiteren Notes bekommen, die weiteren Statements, wie es denn weitergehen soll. Und die EZB wird wahrscheinlich auch weiter die Zinsen anheben, womöglich wieder um 50 Basispunkte. Wir werden mittelfristig auf jeden Fall auf 4% sehr wahrscheinlich gehen, und das wird dann richtig wehtun. Wobei, vor ein paar Wochen haben wir auch darüber berichtet, dass die meisten nationalen Notenbanken sagen, langsam, es reicht. Also es tut langsam zu sehr weh in manchen Ländern in der Eurozone. Viele realisieren das gar nicht, wenn man zum Beispiel weltweit Hilfen ausschüttet, auch an die Ukraine, dass das richtig teuer ist. Also man redet immer von Milliarden, Milliarden, Milliarden. Und das ist jetzt, tut das ihnen noch nicht so weh. Die deutschen Schulden kosten etwa 2-3%, aber für andere Länder ist es um einiges teurer. Da muss man wirklich aufpassen, dass der Rattenschwanz, die Kosten kommen ja erst im Nachhinein. Und das soll interessant werden. Da haben wir Arbeitslosenhilfe, besser gesagt, Amerika. Wie sieht es dort aus? Ist das ein Zeichen für den Arbeitsmarkt? Und am Freitag gibt es dann einen Wirtschaftsindex aus Amerika, der soll ein wenig gesunken sein, was für das Thema Rezession wieder interessant sein könnte. Momentan, wie gesagt, die Fed hat einen Leitzins von 4,75%. Das nächste Meeting ist erst Ende März. Und die EZB hat auch erst Mitte März das nächste Meeting und der liegt bei 3%. Und wir werden hier jedenfalls die USA vielleicht zu 5,25%, was wirklich sehr hoch wäre. Wenn man dann überlegt, dass zum Beispiel die Volksrepublik in China hat einen Leitzins momentan von 3,65%. Und das ist vielleicht sehr niedrig. Wir haben Russland mit einem Leitzins von 7,5%, auch Indien mit 6,5%. Und wenn die USA langsam in diese Bereiche vorgeht, auch wenn es da noch ein ganzes Stück weg ist, und das werden sie wahrscheinlich auch nicht tun, ist es trotzdem massiv hoch. Vergleich, die Bank of Japan hat immer noch keinen Leitzins. Der liegt immer noch offiziell bei minus 0,1%. Das ist auch interessant. Die Inflation steigt auch in Japan immer weiter. Wirtschaftlich ist Japan extrem interessant, weil sie wie die Türkei eine ganz andere Leitzinspolitik fahren. Nur mal so als Beispiel. Höchsten Leitzinsen, sage ich mal, von investierbaren Märkten, aber auch mit einem gewissen Risiko, hat zum Beispiel Brasilien mit über 13%. Und das ist natürlich auch massiv und auch kein gutes Zeichen, wenn man so hohe Leitzinsen anbieten muss, damit seine Währung nicht weiter inflationiert. Also, es bleibt interessant und wir hören uns dann in der nächsten Woche.
Das war's mit der heutigen Folge von Aktiennews. Vielen Dank für eure Unterstützung. Bleibt investiert und wir hören uns beim nächsten Mal. Euer Jonas.